what we need is your prayers, your support, and your encouragement for us. Thank you.
That's all we ask from you. Please pray for us.
Iwe mana tatakahanga tsiriza anga kelehetin chando bai.
Bitte bete für uns. Es ist das Beste, was du tun kannst. Wir brauchen dein Gebet mehr, als du es jetzt zu glauben wagst. Und wenn du mich fragst, was du für uns tun könntest, dein Gebet ist das allererste, um das ich dich bitten möchte. Bete, dass wir standhalten. Bete für unseren Glauben. Bete für das Wunder, das wir jetzt so dringend brauchen. Bete für unsere Umstände. Bete für unsere Einheit. Bete für Erweckung und bete für unsere Feinde. Denn wenn du betest, fange ich wieder an zu hoffen. Wenn du betest, stehen Gefängnistüren offen. Wenn du betest, dann kann ich wieder klarer sehen. Kann Gottes Perspektive auf mein Leben neu einnehmen. Wenn du betest, schaffe ich es doch, am Glauben festzuhalten. Und egal, was auch passiert, Jesus niemals zu verlassen. Wenn du betest, kann ich wieder beten, trotz allem, was geschehen ist. Wenn du betest, kann ich singen, wenn der Sieg noch nicht zu sehen ist. Wenn du betest, kriege ich Kraft, um wieder aufzustehen. Neue Liebe im Herzen, um meinen Feinden zu vergeben. Wenn du betest, dann wird Saulus zu Paulus. Wenn du betest, fang Verfolger an, auf Jesus zu vertrauen. Und wenn du betest, gehst du hin, wo du nicht hingehen kannst. Nimmst mich aus der Ferne liebevoll an deine Hand. Wenn du betest, sind wir wirklich Brüder. Sind wir wirklich Schwestern. Wenn du betest, weiß ich, wir sind nicht vergessen. Wir haben gelernt, welche Kraft unser Gebet hat. Wenn du das auch weißt, dann bitte fang zu beten an. Und hör nicht auf, selbst wenn du denkst, dass nichts passiert. Eines Tages wird Gott dir zeigen, was dein Gebet bewirkt. Für uns ist dein Gebet der allergrößte Segen. Wenn ich dich nur um eines bitten darf, würdest du für uns beten. Wir brauchen dein Gebet mehr, als du es jetzt zu glauben wagst. Bete für uns. Es ist das Beste, was du tun kannst.
Ja, einen schönen guten Morgen. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst und wir haben auch die entsprechenden Lieder schon dazu gesungen. Und für einige von uns ist es vielleicht sehr merkwürdig, wenn wir singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Naja, so viel hat Gott uns noch gar nicht genommen. Den meisten von uns jedenfalls noch nicht. Mir auch noch nicht. Und trotzdem sollen wir das lernen, ganz einfach an Jesus dran zu bleiben. Und diese Christen, die überall auf dieser Welt verfolgt werden, die haben es nötig. Wir haben es gerade in diesem kleinen Video schon gesehen. Weil Christen sind die am häufigsten verfolgte Gemeinschaft dieser Welt. Nach Open Doors sind es ungefähr 100 Millionen Christen, die wegen ihres Glaubens Furchtbares erleiden müssen. Und in manchen Ländern werden ganze Dörfer ausgerottet und vernichtet und ganze christliche Gegenden sind mittlerweile verschwunden. Und heute werden wir ja ganz im Besonderen auf zwei Länder aufmerksam machen. Und das ist einmal Myanmar und einmal Nicaragua. Diese beiden Länder werden wir heute in unseren Fokus nehmen. Dankeschön. Das sind zwei Länder, in denen Verfolgung immer mehr zunimmt. Ja, was kann man in solchen Situationen tun? Was können wir tun? Man kann natürlich Geld spenden. Man kann natürlich sehen, dass Ärzte, Berater, Entwicklungshelfer und da mithelfen und die Situation versuchen zu verändern. Es kann natürlich auch geschehen durch bedeutende Personen aus Wirtschaft und Politik, dass man die beeinflusst, dass dort etwas Neues geschieht in diesen Ländern, dass sie Druck ausüben, wie auch immer. Das sind alles Dinge, die Menschen tun können. Und ich hoffe, dass solche Möglichkeiten auch wirklich in Gang gesetzt werden. Aber wenn man in der Politik nicht zu Hause ist, dann kommt man sehr schnell an seine persönlichen Grenzen. Und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, erwarten wir dann nicht auch oder nur Hilfe von Menschen? Und ist das wirklich die beste Hilfe, die wir den Menschen geben können, die verfolgt sind? Schauen wir uns mal kurz die Bibel an, denn die hat was dazu zu sagen. Schon die erste Gemeinde hat Verfolgung erlebt. Sie waren Betroffene. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und ich möchte ganz kurz die Vorgeschichte dazu erzählen, ehe wir den Text lesen. Die Apostel Petrus und Johannes gingen wie gewohnt durch die schöne Pforte in den Tempel. Die schöne Pforte war das schönste Tor des Tempels. Viele Leute gingen dort hinein. Und die beiden gehen auch hinein und sehen am Eingang diesen gelähmten Mann sitzen. Und den haben sie dann im Namen Jesus geheilt. Und das gefiel den hohen Priestern und Schriftgelehrten überhaupt nicht, weil Petrus und Johannes haben dann behauptet, dieser Mann wurde geheilt durch Jesus Christus. Aber das war doch der Jesus, den sie verurteilt haben, den sie kreuzigen haben lassen. Sie haben doch seine Hinrichtung veranlasst. Und jetzt sollte dieser diesen Kranken geheilt haben, diesen Lahmen geheilt haben. Geht doch gar nicht, ist absolut unmöglich, der ist doch tot. Petrus und Johannes werden sofort verhaftet, werden schwerstens verhört. Aber man konnte ja nichts Schlechtes über sie sagen, weil da stand ja der Gelähmte daneben. Also mussten sie wieder die beiden laufen lassen. Aber man verbot ihnen, weiterhin über diesen Jesus Christus zu reden und zu erzählen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Gemeinde von dieser Verhaftung gehört hat und für diese beiden gebetet hat. Und daraufhin wurden ja auch Petrus und Johannes wieder freigelassen. Wie die Gemeinde darauf reagiert hat, als Petrus und Johannes wieder in ihrer Mitte waren, das lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 4, ab Vers 23 bis Vers 31. Das habe ich mal auf eine Folie gebracht. Ich hoffe, das kann jeder lesen. Ansonsten könnt ihr auch gerne zuhören. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum und mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David seinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Im Urtext heißt es, dass sie einmütig gebetet haben. Und über dieses Wort einmütig könnte man ja eine ganze Predigtreihe machen, was Einmütigkeit bedeutet. Aber sie haben auch darüber gejubelt, was Gott getan hat in diesem Moment. Er hat ihr Gebet erhört und Johannes und Petrus waren frei. Sie bedankten sich. Sie waren dankbar. Sie lobten Gott. Sie priesen seinen Namen. Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sie waren sich im Gebet absolut einig. Gott hat hier eingegriffen, weil sie gebetet haben. Sie wussten auf der anderen Seite auch, dass das Gleiche, was Jesus geschehen war, auch ihnen geschehen wird. Wenn Jesus Verfolgung erlitten hat, dann werden auch sie Verfolgung erleiden. Und deshalb werden auch die Apostel und die Urgemeinde jetzt bedroht. Aber sie lassen den Mut einfach nicht sinken. Sie wenden sich im Gebet an den, der alle Macht hat. Sie bekennen sich weiterhin mutig zu ihrem Herrn. Und wenn wir uns den Text mal etwas genauer anschauen, dann werden wir eins feststellen. Sie haben gar nicht darum gebetet, dass sie nicht verfolgt werden. Sie haben gar nicht darum gebetet, dass ihr Leben bewahrt ist. Sie haben gar nicht darum gebetet, dass sie verschont werden. Im Gegenteil, sie beten um Mut und Kraft, weiterhin offen zu Jesus ein Bekenntnis ablegen zu dürfen. Sie beten um das Geschenk des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist ihr Zeugnis bestätigt und begleitet mit Heilungen, mit Zeichen und Wundern. Es ist ja auch ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn Menschen gesund werden, geheilt werden, wenn sie frei werden, wenn sie verändert werden, wenn sie hoffnungsvoll werden. Sie beten darum, dass das Evangelium von Jesus noch von vielen Menschen gehört wird und viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit Jesus Christus kommen. Und die Apostel und die Christen, die bei diesem Gebet dabei waren, erlebten sofort ein Wunder. Und damit meine ich noch nicht mal das Erdbeben, sondern sie erlebten das Wunder, dass der Heilige Geist das bestätigte. Er erfüllte sie erneut, wie schon bereits zu Pfingsten. Sie bekommen neue Freude, erhalten neuen Mut, um ihren Glauben an Jesus Christus öffentlich zu bekennen. Und darum lasst uns auch in diesem Sinne für diese Menschen beten, dass sie den Heiligen Geist jeden Tag neu in ihrer Situation erleben. Warum sagen uns die verfolgten Christen eigentlich immer wieder, ja, betet doch für uns. Beten ist das Wichtigste, was ihr tun könnt. Es ist ein Geschenk für uns. Ja, ist das Gebet denn wirklich so wichtig? Was können unsere Worte denn schon bewirken? Manchmal höre ich, ja, beten können wir machen, aber was soll's? Es ändert sich ja doch nichts. Aber für die verfolgten Christen hat das absolute Priorität. Es ist nämlich die Verbindung zu ihrem Herrn. Es ist die Verbindung zu dem, der zu ihnen gehört im Leben und in der Ewigkeit. Es ist die Verbindung zu dem, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und er kann alles bewirken. Sie glauben an den einen, der sie liebt und der ihre Situation kennt. Und sie rechnen auch mit der Gegenwart des Herrn Jesus in ihrem Leben und in ihrer Situation. Und sie hoffen und beten auch selbst, dass Jesus eingreift und sie festhält bis in alle Ewigkeit. Sie wollen in ihrem Glauben treu sein. Das ist für sie wichtig. Das ist das, worum sie beten. Dass wir für sie beten, dass sie Kraft, Mut, Freude haben mit Jesus, auch in ihren schwierigen Situationen. Und sie bitten uns, dass wir beten sollen, wie Jesus auch gebetet hat. Zum Beispiel für den Apostel Petrus hat er gebetet: Petrus, ich bete für dich, dass dein Glaube niemals aufhört. Und in Johannes 17 hat er für alle Jünger gebetet, dass sie an ihrem Glauben festhalten. Müssen wir das Kapitel 17 lesen im Johannesevangelium. Und so wünschen sich auch die verfolgten Christen das Gebet von uns. Gebet ist keine Pflichtübung. Gebet ist eine mächtige Kraft, die in unserem Leben und vor allem auch im Leben dieser Menschen wirksam wird. Und unsere Worte haben Macht und Kraft. Worte haben Macht. Gott hat das Weltall, Gott hat die Welt, Gott hat die Erde geschaffen durch Worte. Und der Heilige Geist, der uns auch im Gebet leiten will, er lebt doch in uns und will unsere Gebete, unsere Worte vor den Thron Gottes bringen. Da kommen sie an. Unser Gebet, diese Verbindung zu Gott und zu ihnen, gibt ihnen Kraft und Mut durchzuhalten. Im Glauben, auch in unerträglichen Situationen. Und diese Christen sind keine Übermenschen oder keine Überchristen, sondern Menschen wie wir. Sie wünschen sich genauso, wie wir uns das wünschen, dass unser Leben glatt verläuft, dass es gut wird, dass es eine Sicherheit hat und eine Zukunft. Sie möchten glücklich sein. Sie möchten ihre Kinder versorgen und sie hoffen alle auf ein gutes Leben, wie wir auch. Aber sie leiden in der Verfolgung, haben Angst, sind verzweifelt. Sie weinen und trauern auch, wenn ihre Kinder oder die Angehörigen, Verwandtschaft, wie auch immer, wenn die gefangen genommen werden, wenn sie gefoltert werden, wenn sie sogar getötet werden. Aber eins wollen sie nicht und können sie nicht: Jesus aufgeben. Sie haben entdeckt, dass er Halt, Trost und Hoffnung gibt, auch in schweren Situationen. Und sie haben entdeckt, dass Jesus die Wahrheit ist. Er ist der Erlöser. Er ist der Sohn Gottes. Und sie haben erkannt, dass es nicht darum geht, dass es ihnen selbst gut geht, sondern dass es darum geht, dass das Evangelium von Jesus Christus hinausgetragen wird und noch viele Menschen zu Jesus finden. Und es gibt keine andere Möglichkeit für sie, als die Gemeinschaft mit Gott zu suchen und in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben und daran festzuhalten. Jesus ist ihnen alles auf der Welt. Er ist wichtiger als ihr eigenes Leben. Sie wollen einfach treu zu ihm stehen, weil Jesus die Rettung ist. Jesus ist der Erlöser. Er ist der Garant für die Ewigkeit. Und das spielt eine sehr große Rolle bei den Christen. Sie wollen zu Jesus stehen, auch wenn es sie das Leben kostet. Sie wollen die Verbindung halten. Außerdem hat Jesus ja auch schon vorhergesagt, ne? Wenn ich verfolgt werde, sagte Jesus, dann werden sie auch euch verfolgen. Haben sie gesagt, hat Jesus schon gesagt. Es geht dem Schüler nicht besser als dem Lehrer. Es geht den Christen nicht besser als Jesus selbst. Und in manchen Ländern sieht man, wenn Christen eine Bibel in der Hand halten dürfen, dass sie anfangen, wirklich, ja, zu weinen. Eine Bibel, ein Schatz. Was mich auch noch sehr beeindruckt an diesen Christen, ist ihre Dankbarkeit. obwohl sie gar nicht viel haben, danken sie Gott für ihr Leben. Sie danken Gott, dass sie ihn kennen dürfen, dass sie Jesus kennen dürfen, dass sie zu Jesus gehören dürfen. Eigentlich ist es traurig und ich ertappe mich auch immer wieder dabei. Wir leben hier im Wohlstand, wir leben hier in Freiheit, wir leben hier, wo wir unseren Glauben an Jesus Christus ohne Probleme ausleben dürfen. Und manchmal sind wir doch noch nicht so richtig glücklich, oder? Da sind ja immer noch Dinge, die uns in die Quere kommen. Da sind immer noch Dinge, die uns fehlen. Da sind immer noch Sachen, die bei uns nicht so gut laufen. Und manchmal machen wir sogar Gott noch dafür verantwortlich. Ja Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Du hast doch gesehen, du kennst mich doch. Schieben Gott die Verantwortung zu, vielleicht für Fehler, die wir selber gemacht haben. Und wir vergessen auch unseren Glauben so schnell im Alltag. Als sei er nicht so wichtig. Doch nur wenn wir verstehen, was der Glaube für uns bedeutet und für uns hat, dann werden wir verstehen, warum für diese Menschen das Gebet so bedeutend ist und sie trotzdem eine tiefe Dankbarkeit und Freude ausstrahlen. Sie wollen ihrem Glauben treu sein und zu Jesus stehen. Und ihre Treue wollen sie zeigen, indem sie nicht mit Gewalt reagieren, sondern lieber für Jesus leiden, vergeben denen, die ihnen was angetan haben. Sie wollen deutlich machen, dass Jesus anders ist. Anders als alles, was es sonst in der Welt gibt. Sie haben erkannt, worauf es wirklich ankommt. Und deshalb können sie auf alles verzichten, aber auf Jesus nicht. Der Glaube an Jesus ist doch kein rhetorisches Gebilde, ist keine Philosophie und vielleicht eine Religion, auf die man ja nötigenfalls, wenn es hart wird, auch verzichten könnte. Sondern der Glaube, auch unser Glaube, ist die Verbindung zur Ewigkeit Gottes, zu Gott selbst. Und Jesus ist das Wichtigste in ihrem Leben. Er ist Realität, er ist die Realität. Und das Gebet ist eine niemals versiegende Quelle von Kraft, Mut, Liebe, Feindesliebe und Frieden mitten in der Gewalt und Unfrieden der Welt. Und unser Gebet gibt ihnen die Kraft, durchzuhalten und nicht aufzugeben. Unser Gebet gibt ihnen die Gewissheit, dass Jesus in Angst, Not, Verfolgung bei ihnen ist. Selbst wenn sie sterben müssen, wissen sie, sie werden ihre Ewigkeit bei Gott verbringen. Welchen Gewinn haben sie daraus gezogen für sich? Welchen Gewinn ziehen wir daraus? Sehen wir das genauso? Oder schauen wir auf unser Leben, ja, muss alles glatt laufen. Dann ist es schön, dann ist Gott bei uns. Dieser Reichtum, das ewige Leben bei Gott, ist ihr Ziel und ist auch unser Ziel. So hoffe ich das. Und Jesus ist der Ankerpunkt und Mittelpunkt, hoffentlich auch in unserem Leben und auch in deinem Leben. Er ist das Leben. Und er bleibt für uns in Ewigkeit gleich. Man kann ihn einfach nicht loslassen, wenn man ihn kennengelernt hat. Und ich weiß, er liebt uns und kennt alle Menschen auf dieser Welt. Und er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers aus dem Kolosserbrief Kapitel 4 lesen. Diesmal Vers 3, nicht den Vers 2, sondern den Vers 3. Und ich habe ihn einfach mal personifiziert oder personalisiert. Ich hoffe, das darf man. Ich glaube, das darf man. Und ich möchte diesen Vers so vorlesen, wie ich ihn aufgeschrieben habe, Kolosser 4, Vers 3. Das ist die Bitte der verfolgten Christen für uns. Betet dabei auch für uns hier in Myanmar und Nicaragua, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wir sollen ja das Geheimnis bekannt machen, das in Christus beschlossen ist. Als Verkündiger dieses Geheimnisses sitzen viele von uns hier im Gefängnis, werden gefoltert und getötet. Beten wir für sie. Bestürmen wir mit ihnen den Thron Gottes. Amen, so sei es. Was jetzt kommt, weiß ich nicht so genau, aber du wirst weitermachen. Dankeschön. Halleluja.
Ja, vielen Dank, Bruder Werner, für deine ermutigenden und starken Worte. Wir gehen jetzt gleich in den aktiven Teil über, in einen Gebetsteil. Und der ist unterteilt in zwei Teile für heute, einmal Myanmar und einmal Nicaragua. Ich werde euch, bevor wir jetzt gleich ein Video noch sehen werden zu Myanmar, etwas über das Land erzählen. So ein paar kleine Infos, dass ihr ein bisschen mehr im Bilde seid. Und zwar, Myanmar wird auch Burma oder Birma genannt und liegt in Südostasien. Dort leben ungefähr 55 Millionen Menschen. Und das Land grenzt an, unter anderem an Indien, Bangladesch und China. Ja, damit ihr mal so eine grobe Vorstellung habt, wo. Genau, sehr schön. Die Mehrheit der Menschen, die dort leben, sind buddhistisch geprägt. Ja, genau. Genau, da. Die Nummer 13 ist Myanmar. Ja, genau, sind buddhistisch geprägt, die Mehrzahl der Menschen. Und wir haben ungefähr 9% Christen dort. Ja. Die meisten Christen gehören auch dort zu einer ethnischen Minderheit. Und Myanmar war lange, lange Zeit britische Kolonie. Bis 1948, dann ist das Land unabhängig geworden von Großbritannien. Und seitdem kämpfen diese ethnischen Minderheiten im Grunde genommen darum, autonom zu sein in diesem Land. Genau. Und 2021 gab es dann einen Militärputsch, wo das Militär sozusagen die Macht an sich gerissen hat in diesem Land. Und daraus resultierend oder in dem Zuge ist ein Bürgerkrieg dort entstanden, der immer noch aktiv ist. Mhm. Genau, und in diesem Bürgerkrieg kommt es immer wieder zu massiven Menschenrechtsverletzungen, ja, also zu Massentötungen, zu Folter und zur Zerstörung von ganzen Dörfern. Genau. Das Militär greift ganz spezifisch tatsächlich auch Christen und die Kirchen an, weil sie immer, weil sie unter ihnen Unterstützer der Rebellen vermuten. Ja. Das heißt, es sind schon zigtausende Menschen dort ums Leben gekommen und viele 10.000 Christen vertrieben worden aus den Regionen, in denen sie eigentlich gelebt haben. Die christlichen Konvertiten, also Menschen, die vom Buddhismus konvertiert sind und Jesus Christus angenommen haben, stehen darüber hinaus natürlich noch in einem in sehr starker Anfeindung von extremistischen Gruppierungen. Und genau, das gibt zusätzlich Widerstände. Genau, dann würde ich sagen, lasst uns das Video einmal anschauen zu Myanmar und danach würde ich euch dann noch etwas zu der Gebetszeit erzählen.
Der Bürgerkrieg in Myanmar hat zahllose christliche Gemeinden zerstört, viele Christen getötet und Zehntausende zur Flucht gezwungen, um ihr Leben zu retten.
Auch Kinder sind in Gefahr, unschuldige Babys und Mütter. Deshalb müssen wir oft weglaufen. Wir müssen manchmal sogar kriechen, wenn wir fliehen, weil sie auf die Wege schießen. Und so sind wir Tage, manchmal auch Wochen auf der Flucht, auf der Suche nach Sicherheit, damit wir überleben.
Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Die Armee greift zunehmend Kirchen an, wenn diese verdächtigt werden, Rebellen Unterschlupf zu gewähren. Pastoren und Kirchenmitglieder werden inhaftiert, wenn sie in Verdacht stehen, Oppositionskräfte zu unterstützen.
Wenn wir im Wald sind, decken wir uns mit einer Art Plane zu und verstecken uns darunter. Wenn sie uns sehen würden, würden sie auf uns schießen. Hinter uns wird weitergebombt. Gleichzeitig gibt es kein Wasser, kein Essen. Die Kinder weinen oft. Sie wollen essen und trinken, aber wir haben nichts. Menschlich gesehen fühlen wir uns manchmal von Gott verlassen. Es werden keine buddhistischen Klöster angegriffen, nur unsere christlichen Kirchen. Wegen der Situation hier in Myanmar sind meine Gemeindemitglieder überall verstreut. Es gibt keine Telefon- oder Internetverbindung. Als Pastoren fühlen wir uns sehr einsam, weil wir von ihnen getrennt sind. Und das Leben der anderen Christen wird auch immer schlimmer, sowohl geistlich als auch körperlich. Gleichzeitig ist es für uns Pastoren sehr schwer, sie zu besuchen. Denn wenn wir rausgehen, können jederzeit und überall wieder Schüsse und Bomben fallen. In der heutigen Zeit ein Pastor zu sein, ist sehr herausfordernd und voller Schwierigkeiten.
Open Doors bildet über lokale Partner Pastoren in Myanmar biblisch aus und stellt lebenswichtige Hilfe für ihre Gemeinden bereit.
Wir glauben an einen Gott, der alles kann. Er zeigt, dass er mit uns ist und uns versorgt. Je mehr Zeit wir mit Gottes Wort verbringen, desto besser können wir unsere Kinder erziehen, uns gegenseitig ermutigen und Leidenden helfen. Die Treffen mit christlichen Freunden erinnern uns daran, dass wir weltweit immer noch Freunde haben, die für uns beten. Das gibt uns Kraft, damit wir weitermachen und dienen. Manchmal wollen wir aufgeben, aber all das ermutigt uns, weiterzumachen und Jesus zu dienen. Herr, das ist dein Volk, das du mir anvertraut hast, damit ich es sicher leiten kann. Bitte sei mit uns und hilf uns, für dich zu leben und von deiner Herrlichkeit zu erzählen.
Christen wie Pastor Yang sind in Myanmar nirgendwo sicher. Bitte beten Sie für Sicherheit, Trost und einen festen Glauben an Jesus Christus.
Ja, genau, so viel dazu. Ich habe ergänzend zu dem Video noch etwas gelesen über den Pastor Yang, was ich gerne mit euch teilen würde, weil das für mich das Ganze nochmal ein bisschen greifbarer gemacht hat. Pastor Yang, der Name ist sowieso nicht der richtige Name. Das wird in der Regel, glaube ich, bei Open Doors so gehandhabt. Ist Vater von zwei Kindern und hat eine Frau und ist schon mehrfach von einem Ort zum anderen vertrieben worden. Immer wieder, überall, wo er Fuß fasst, beginnt er, die gute Botschaft zu teilen, Hausgruppen zu gründen und ja, das Wort Gottes einfach zu teilen mit den Menschen vor Ort. Den Missionsbefehl, den er bekommen hat, auszuführen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig für uns ist, zu sehen, dass das Menschen sind wie wir, nur in anderen Umständen. Genau. Also, ich würde euch gleich bitten, in kleinen Gruppen zu 4, 5 Leuten zusammenzugehen oder, ne, das darf jeder machen, wie er möchte, niemand soll sich gezwungen fühlen dazu. Ihr könnt auch an eurem Platz beten für euch alleine oder ihr könnt euch in Gruppen zusammentun, die in der gleichen Muttersprache wie ihr betet, ja, so wie ihr euch am wohlsten fühlt damit. Ja. Und dann, wie am Ende des Videos mitgeteilt wurde, halt wirklich dafür beten, dass wir Gott auch dafür danken, dass diese Menschen dort nicht aufgeben, dass sie ihren Dienst durchführen und ihr eigenes Leben unter den Herrn stellen. Genau. Und dass wir Fürbitte tun für eine friedliche Lösung des Bürgerkriegs, Versorgung, Trost und Heilung der kriegsbedingten Traumata durch unseren Herrn Jesus Christus und Mut und Standhaftigkeit der Konvertiten, insbesondere, und dass die Menschen, die unsere Brüder und Schwestern verfolgen, dass sie dem einzig wahren und lebendigen Herrn begegnen. dann geht gerne zusammen in kleinen Gruppen und ich werde dann noch ein Abschlussgebet sprechen am Ende. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns zu einer betenden Gemeinde erkoren hast, Herr. Ich danke dir dafür, dass du den Vorhang zerrissen hast, von oben nach unten, Herr, damit wir vor deinen Thron kommen können und Brüder und Schwestern vor dich bringen. Herr, du siehst die Situation in Myanmar, Herr. Du siehst den Krieg, die Gewalt, den Verlust, Herr. Und du siehst deine Söhne und Töchter, die sich nach dir ausstrecken, um dein Evangelium dort zu verkünden, Herr. Und ich bete wirklich dafür, dass sie deinen Frieden erleben, Herr. Dass sie spüren und immer wieder an deinen Wundern sehen, dass du mitten unter ihnen bist, Herr. Sei du ihr Versorger. Sei du ihr Schutz. Stell du deine Adlerschwingen um sie. Und lass dein Wort mächtig wirken. Wir ehren und preisen dich, weil nur dir Ehre gebührt. In Jesu Namen. Amen. Gut, dann würde ich jetzt einmal Schwester Edith übergeben. Die übernimmt jetzt den Bereich Nicaragua.
Eigentlich stehen wir jetzt noch unter dem Eindruck, den wir gerade auch in dem Video gesehen haben. Aber ich möchte euch trotzdem bitten, steigt einfach nochmal ein. Wir fliegen einfach ans andere Ende der Welt. Wir fliegen nach Guatemala, Mittelamerika. Ein Land, was ja vielleicht nicht so ganz hoch in den Schlagzeilen hier steht. Nicaragua ist ein Staat in Mittelamerika. Er hat 7 Millionen Einwohner. Und es ist schwierig zu verstehen, weshalb er überhaupt in diesem Weltverfolgungsindex auftaucht. Ich möchte euch eigentlich ein bisschen von der Vorgeschichte von Nicaragua erzählen. Seit 2006 ist Daniel Ortega an der Macht. Er hat die Macht übernommen und von Jahr zu Jahr wurde Nicaragua diktatorischer regiert. Von Jahr zu Jahr wurden die Missstände immer größer und die Christen haben immer mehr eigentlich unter dieser Herrschaft gelitten. Die Regierung duldete es einfach nicht, dass man ihnen widersprach. Die Anweisungen der Regierung waren maßgebend und es durfte eigentlich keiner widersprechen. Und trotzdem, wenn ich in den Weltverfolgungsindex gucke, ist Nicaragua auf Platz 30 von 237 Ländern. Lass uns einfach erstmal das Video ansehen und ich werde dann einige Sachen dazu noch sagen.
Sagte, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch angelegt habt. Aber niemand schenkte dem große Beachtung. Wir sagten, wir tun das Werk des Herrn. Wir tun nichts Schlechtes, wir tun Gottes Werk.
Aber die Angst wurde offensichtlich. Die Angst war in der Kirche, die Angst bei einigen Leitern. Die Angst bei einigen Pastoren, die Angst war im Leib Christi offensichtlich. Als alles begann, fing die ganze Kirche an zu zittern. Und wir verloren die Freiheit, die wir einst hatten, von der Bibel zu erzählen. Das Falsche als falsch und das Richtige als Richtige zu bezeichnen.
Lo que realmente recibías de la Biblia, lo que es incorrecto y lo que es correcto.
Seit Präsident Ortega in Nicaragua an der Macht ist, entwickelt sich das Land immer mehr zu einer Diktatur. Kirchen und Christen werden als destabilisierende Kräfte betrachtet. Insbesondere seit 2018, als Hunderte von Kirchen während der massiven Proteste gegen das Regime ihre Stimme gegen Machtmissbrauch erhoben. Seitdem sind Christen wie Pastor Roberto eine Zielscheibe von Verfolgung. Etwa von Einschüchterung, Schikanen, Überwachung, Gewalt. Es kommt zu Schließungen und Enteignungen von Kirchen. Das Ziel dabei ist, die Kirche zu ersticken und sie zum Schweigen zu bringen.
Mein Name ist Roberto. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Pastor in Nicaragua und arbeite aktiv im Dienst für den Herrn. Derzeit bin ich im Exil, wegen dem, was wir getan haben, wegen dem Dienst, den wir geleistet haben. Die Christen wurden immer mehr. In den Menschen wurde ein Hunger nach dem Wort Gottes geweckt, nach dem Evangelium, nach dem, was Gott tut, wie er Leben rettet und Heilung bringt. Viele Menschen fanden Befreiung in ihrem Leben, was für einen Aufruhr sorgte.
Und wir freuten uns über die Gegenwart des Heiligen Geistes, sangen Loblieder, feierten, lachten und weinten vor Freude über diese Heilungen und Wunder, die Gott in unserer Nation, in unserem Land vollbrachte. Zu sehen, wie Gott wirkte, war wunderbar. Es war herrlich, Zeuge der Erweckung zu sein, die in diesem Moment stattfand. Aber dann fing die Verfolgung an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher sie kam. Diese Angst, die die Regierung unseres Landes bekam und uns einzuschränken begann.
Einige Männer und ich wurden eingesperrt. Wir hatten kein Recht auf irgendetwas, nur darauf zu schweigen. Wir wurden eingesperrt. Sie sagten uns, wir seien Kriminelle, Verbrecher. Sie beschuldigten uns Verbrechen, die wir nicht begangen hatten. Und schließlich wurden wir zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.
Und das passierte als Folge unserer Aktivitäten, mit denen wir das Evangelium verbreiteten und Menschen für Jesus gewannen. Es lag an dem Unbehagen, das durch die vielen Menschen verursacht wurde, die Christen wurden. Wahrscheinlich gingen die Behörden davon aus, dass wir Böses vorhatten. Aber es gab wirklich keinen Grund, das zu glauben, denn alles, was wir taten, war öffentlich. Als mein Mann dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er ins Exil.
Nur wenige Zeit später folgte seine Familie Roberto ins Ausland, da auch sie in Gefahr gerieten. So wie Pastora und Roberto ergeht es vielen Christen in Nicaragua. Sie müssen ins Exil oder ins Gefängnis. Danken wir Jesus für mutige Christen und Kirchenleiter, die trotz des Drucks weiter mutig Jesus nachfolgen. Beten wir um Gottes Leitung für die Christen, damit sie trotz zunehmender Verfolgung weiter mutig ihre Stimme erheben, zum Segen für ihr Land und zur Ausbreitung des Evangeliums. Und dass der Heilige Geist an den Herzen der Regierenden wirkt, damit sie sich nicht an ihre Macht klammern und Kritiker verfolgen, sondern sich für das Evangelium öffnen.
Nicaragua, ein Land, was in der Statistik 94,8% Christen hat. Die Zahl muss erst mal sacken und dann dazu auf Platz 30 in der Weltverfolgung, auf dem Weltverfolgungsindex steht. Wie kann sowas? Ein Land mit so vielen Christen, wie können die Christen da verfolgt werden? Irgendwo hat mich das sehr nachdenklich gemacht. Und ich erinnere mich, als ich in Zentralamerika war, es gibt Riesenkathedralen. Die katholische Kirche hat ein Riesenpotenzial da. Und ich denke, aus diesem Potenzial sind diese 94,8% Christen. Es sind vielleicht nicht Christen, wie wir uns das vorstellen, sondern Christen, die irgendwo in die Kirche gehen, Christen, die ja vielleicht gar nicht so recht wissen, was Christsein überhaupt bedeutet. Wir haben davon Christen gehört, die wirklich Christsein leben. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen, was die katholische Kirche da macht, sondern ich möchte euch einfach mal zeigen, was hinter diesen Zahlen steht. Welche Christen werden verfolgt? Wir haben das Zeugnis in dem Open Doors Heft von einem Leiterehepaar. Ein Leiterehepaar, was wirklich Gott hingegeben ist. Und ich möchte euch da eigentlich einige Auszüge mal draus vorlesen. Wir nennen sie einfach Maria und Andres. Im Jahr 2020 fühlten sich Maria und Andres von Jesus berufen, in den Gemeindedienst zu gehen. Sie gründeten eine kleine Gemeinde, verkündeten in ihrem Umfeld das Evangelium und dienten den Menschen in ihrer Nachbarschaft. Kurz darauf wurden sie von der Regierung zu mehreren Pastorentreffen eingeladen. Aus dem ganzen Land kamen Gemeindeleiter zusammen, die die Regierung organisierte und finanzierte diese Treffen. Was zunächst wie eine öffentliche Initiative zur Stärkung der Gemeinde aussah, entpuppte sich jedoch schnell als das Gegenteil. Die Treffen waren eine Maßnahme der Regierung, um Pastoren zu kontrollieren und auf Regierungslinie zu bringen. Maria sagt, ich war schockiert, wie ich das erkannte. Das Evangelium wurde verdreht. Die Vorteile, die die Gemeinde hatte bisher durch das Evangelium, wurden einfach abgeändert. Die Regierung drehte alles nach ihren Gutdünken. Als sie das erkannten, sind sie nicht mehr zu diesen Treffen gegangen, da ihre Botschaft eine andere war, die christliche Botschaft, die Bibel sagte, die wollten sie wirklich weiterbringen. Maria wurde verwarnt. Mir wurde gesagt, dass Mitglieder meiner Gemeinde, meine Familie und alle bestraft werden, weil ich Jesus folge, weil ich wirklich das Evangelium weiterbringe. Was Maria und Andres passiert ist, ist kein Einzelfall. Pastor Emiliano ist jetzt Pastor in den Emiliano ist ebenfalls Pastor in Nicaragua. Er erklärte, die Wahrheit, die die Kirche verkündet, stellt eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. So stellt es die Regierung dar. In den Augen des Regimes handeln wir wie Aufrührer. Wenn er einen christlichen Glauben praktiziert, der nicht die Ideologie des Machthabers hat, dann werdet ihr verfolgt. Maria und Andres lassen sich nicht unterkriegen. Sie gehen weiter vorwärts. Sie verkündigen weiter das Evangelium von Jesus Christus. Die Konsequenz daraus war, dass die Regierung diese Einrichtung verboten hat. Die Schließung der Gemeinde wurde ihnen angedroht und auch irgendwelche anderen Konsequenzen, die sie sich dann doch eigentlich schon ausdenken konnten. Doch sie machen weiter. Maria sagt, es ist mir egal, ob ich registriert bin in irgendeinem Regime. Ich werde die Botschaft weiterbringen. Ich werde weiter von Jesus erzählen. Bisher wurden Maria und Andres nicht verhaftet, aber viele andere Sanktionen haben bei ihnen schon gegriffen. Aber sie sagen weiter, das Risiko ist uns nicht so groß. Wir sagen die Botschaft von Jesus weiter. Ich denke, das ist ein Zeugnis, was wir eigentlich schlecht nachvollziehen können. Und daraus ergibt sich eigentlich auch schon das erste Gebetsanliegen, was wir haben. Beten wir für die Stärkung der Pastoren, der Gemeindeleiter und alle, die im Dienst stehen, in der Gemeinde in Nicaragua. Beten wir, dass das Evangelium weiter verkündet werden kann, dass die Botschaft wirklich von Jesus Frucht trägt. Unsere Gebete sind Rückendeckung für die Geschwister. Sie sind Schutz. Und sie sind auch Ermutigung. Das zweite Anliegen, was für mich sehr wichtig ist, sind die Gemeindeglieder. Leute bekehren sich und sie haben noch keinen festen Glauben. Sie wissen noch nicht, was Jesus alles für sie tun kann. Beten wir für diese Gemeindeglieder, dass sie wirklich Jesus erleben in ihrem Alltag. Dass sie sehen, Jesus ist wirklich der, der nicht nur führt, sondern der auch schützt und der wirklich jeden einzelnen Schritt von uns sieht. Dann habe ich mir noch ein drittes Gebetsanliegen aufgeschrieben und ich muss sagen, das ist ein Gebetsanliegen, was auf meinem Herzen liegt, was seit Jahren eigentlich für Mittelamerika auf meinem Herzen liegt. Wer die Kinder in Mittelamerika gesehen hat und wer da gewesen ist, hat ein Stück seines Herzens dagelassen. Ich möchte euch einfach bitten, betet für diese Kinder. Und betet vor allen Dingen für die Kinder in den Gemeinden, betet aber auch für die Kinder, die keine Eltern mehr haben. Es gibt in Nicaragua Kinderheime, die von Christen geführt werden. Kinderheime, wo Kinder wirklich erleben, was Jesus für sie bedeutet. Und für mich ist es sehr eindrucksvoll, dass wir als Weseler, dass wir Verbindung dahin haben. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber einige von uns kennen noch Sandy Carter. Sandy Carter hat in Nicaragua Kinderheime aufgebaut, Kindern ein Zuhause gegeben, denen wirklich überhaupt keine Zukunft vorausgesagt wurde. Kinder, die wirklich ja keinen Stellenwert in der Gemeinde hatten, in der Gesellschaft hatten. Sie hat ihnen ein Zuhause gegeben und sie hat diese Kinderheime wirklich mit treuen Mitarbeitern versorgt. Vielleicht sollte ich dann noch dazu sagen, diese Kinderheime, wir haben also eine zweite Schiene noch, wo wir wirklich Verbindungen nach Nicaragua haben. Das sind Marion und Andreas. Sie haben wirklich viele Jahre in diese Kinder investiert, in Nicaragua. Sie haben wirklich ihr Leben gegeben, um diesen Kindern eine bessere Zukunft zu zeigen, um ihnen zu zeigen, dass Jesus sie lieb hat und sie nicht vergessen hat, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sie wirklich lieb hat. Bitte betet weiter. Betet weiter für diese Kinder. Ein Beispiel noch, was wirklich diese Kinderheime ausmachen, ist, die Kinder werden aufgenommen vom Babyalter, bis sie eine feste Ausbildung haben. In den letzten 3 Jahren haben mehr als 400 Schüler und Schülerinnen wirklich einen Abschluss gemacht in Tischlerei, in Konditorei, in Nähen, in Computerkursen, in Englisch-Grundkursen. Und es gibt sogar Kinder, die so weit gefördert werden konnten, dass sie weiter studieren können. Sie haben eine Zukunft, aber nicht nur im menschlichen Bereich, sondern sie haben ein Fundament gelegt gekriegt. Ein Fundament, was wirklich feststeht. Sie haben Jesus Christus erlebt in ihrem Leben im Kinderheim und sie haben Jesus erlebt als ihren Versorger, als ihren Heiland und als ihren Retter. Auch diese Kinderheime sind der Regierung ein Dorn im Auge. Es werden Sanktionen wirklich immer wieder verhängt und es wird wirklich ja versucht, diese christliche Lehre zu untergraben, zu unterbinden. Bitte betet für diese Kinderheime, dass sie wirklich weitergeführt werden können. Die Arbeit der Missionare ist so wichtig, aber auch die Stärkung der Leute vor Ort, der Gemeinden vor Ort. Betet für die Kinder, die keine Eltern haben, aber auch die Kinder, die in der Gemeinde groß werden, die unter den vielen Sanktionen leiden müssen. Sie gehen in die Schule, sie werden gemobbt, weil sie Christen sind. Sie werden ausgegrenzt, sie werden geschlagen. Lasst uns für diese Kinder eintreten. Sie haben nur uns als Fürsprecher. Betet um Schutz für Kinder und ihre Familien. Lasst uns wieder in Gruppen zusammengehen und lasst uns beten wirklich für Nicaragua, für die Menschen dort, für die Christen dort, dass sie wirklich gestärkt werden und mit Freude wieder vorwärts gehen können. Vater, wir danken dir für deine Kinder in Nicaragua. Vater, wir danken dir für jeden Einzelnen, der da ist. Wir danken dir für ihren Mut, für ihre Kraft, für ihre Freudigkeit, dich weiter zu verbreiten. Vater, wir beten um Weisheit, dass sie wirklich erkennen, wer du bist, dass sie erkennen, wie sie dich weitergeben können. Vater, dass sie die Zeitpunkte erkennen, wo es gut ist. Wir beten um Weisheit, wirklich vorwärts zu gehen mit dir. Vater, und wir beten wirklich für die Kinder. Wir beten für die Kinder, dass du ihnen wirklich nah bist, Herr, dass du dich zeigst, dass du wirklich ihr Herr bist. Vater, die Kinder sind dein und wir legen sie wirklich vor deinen Thron, dass du sie wirklich in deine Arme schließt und dass sie deine Liebe erfahren dürfen. Und ich möchte zum Abschluss aus 1. Korinther 1, die Verse 8 und 9, den Menschen in Nicaragua, aber vielleicht auch in Myanmar zusprechen. Da heißt es: Gott wird euch Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit ihr an jenem großen Tag, dem Tag des Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Amen.